Willkommen beim Podcast des Netzwerks MBSE im VDE Bayern. Hier sprechen wir über aktuelle Themen und Herausforderungen in der Produktentwicklung und darüber, wie ein modellbasiertes Vorgehen helfen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Und damit herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe des Podcasts des Netzwerks MBSE im VDE Bayern. Mein Name ist Thomas Gessner und ich bin heute Ihr Host. Meine Gesprächspartner der heutigen Sendung, Martina Königbauer, Professorin für systematische Produktentwicklung an der Technischen Hochschule in Augsburg, und Martin Schäkle, Direktor des Systems Engineering Office bei Rot und Schwarz und auch gleichzeitig unser heutiger Gastgeber, denn wir zeichnen in den Räumen von Rot und Schwarz auf. Erstmal euch beiden herzlichen Dank, dass ihr heute dabei seid. Bevor wir anfangen, zunächst mal, was ist denn das Netzwerk MBSE im VDE Bayern? Nun, mit steigender Komplexität von Produkten steigt auch die Komplexität der Entwicklungsprozesse und damit kommen herkömmliche Methoden der Produktentwicklung an ihre Grenzen. Eine Lösung hierfür ist die Arbeit mit Modellen. Was sind Modelle? Wie nutze ich sie? Und wo kann ein modellbasierter Ansatz in der Produktentwicklung helfen? Diese Fragen stellen sich tatsächlich viele Unternehmen. Und das Netzwerk MBSE im VDE Bayern wurde gegründet, um eine Plattform zu schaffen für den Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen, Universitäten, Experten und Herstellern. Wir wollen Anregungen geben, wie ein modellbasiertes Arbeiten im Unternehmen genutzt werden kann. Wenn Sie Interesse haben, mitzuarbeiten, würden wir uns sehr freuen. Sie finden unsere Kontaktdaten in den Shownotes oder einfach unter www.vde-bayern.de. So, damit genug der Vorrede. Modellbasiertes Arbeiten, Model-Based Systems Engineering, wie nähert man sich dem Thema am besten? Wir dachten uns, am besten entlang des Entwicklungsprozesses. Und der fängt mit Anforderungen an. Heute soll es also gehen um das Thema Komplexität bei Anforderungen. Daher die erste Frage an dich, Martin, aus Sicht des Praktikers im Unternehmen. Was ist denn eigentlich das Problem? Also ihr bei Rot und Schwarz könnt doch mit Komplexität umgehen. Wo liegt das Problem?
Ja, wo liegt das Problem? Das Problem bei Anforderungen heute ist einmal die schiere Anzahl der Anforderungen, gerade im Systembereich, wo mehrere tausend Anforderungen direkt und noch viele weitere über Standards, über Regulierungen, über Zertifizierungen, die benötigt werden, noch zusätzlich dazukommen. Das zweite ist, Anforderungen stehen ja nie isoliert. Das heißt, die stehen in Beziehung zueinander und dieses Beziehungsgeflecht bei so vielen Anforderungen ist extrem schwierig zu handeln und schwierig zuzuordnen. Wenn wir über Qualifizierung reden, reden wir auch über Traceability, also über Nachverfolgbarkeit, was eine weitere Dimension in der Komplexität mit reinbringt, weil wir am Ende des Tages zeigen müssen, dass jede Anforderung, die gestellt wurde, auch berücksichtigt wurde und nachweisen müssen, wie sie berücksichtigt wurde. Und das in einem größeren Systemkontext ist eine extreme Herausforderung. Dazu kommt dann das Runterbrechen auf die Produktebene, weil ja Systemanforderungen nicht zwingend Produktanforderungen sind. Das heißt, auch da kommt eine zusätzliche Dimension rein, wie breche ich diese Anforderungen sinnvoll herunter und übermittle die sinnvoll dann an eine Produktentwicklung.
Jetzt stellt sich das mir so dar, dass du in einem großen Systemkontext arbeitest und dass du natürlich dann vermutlich mal nicht irgendwelche Excel-Sheets und irgendwelche Dokumente hin und her schieben kannst. Also man, glaube ich, ist ziemlich naheliegend, dann schon mit Modellen zu arbeiten. Aber vielleicht, Martina, genau an dich dann an der Stelle die Frage. Du beschäftigst dich berufswegen mit dem Thema Systematik und Methodik in der Produktentwicklung. Klär uns vielleicht mal ein bisschen auf, grundsätzlich, was sind Modelle, wie müssen wir uns das vorstellen? Und wie können sie gerade in dem Kontext Beherrschung von Anforderungen aus deiner Sicht genutzt werden?
Die Frage ist tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig einfach zu erklären, weil meine Erfahrung ist, also bei mir ist immer die Frage, was habe ich jetzt gerade für einen Hut auf? Also ich wechsle jetzt rege zwischen dem Hut der Praktikerin, die bis ins Jahr 22 noch Kunden beraten durfte, hin zur Forscherin, eben seit 22 in dieser Rolle im Einsatz ist. Und da muss ich jetzt tatsächlich auch erstmal nochmal kurz zurück in diese Rolle der Praktikerin schlüpfen, wo ich einfach immer wieder gemerkt habe, ich war bei vielen unterschiedlichen Firmen, dass dieser Begriff des Modells sehr unterschiedlich verwendet wird. Also für die einen ist es ein physisches Modell, an dem verschiedene Anforderungen, Inhalte verhandelt werden. Das kann ein physisches Produkt sein. Für andere ist ein Modell ein simulierbares Etwas, in dem man verschiedene Szenarien durchspielen kann. Also das lässt sich schwer auf den Punkt bringen. Und da knüpft dann auch gleich wieder dieses Thema der Prototypen an. Also das ist alles wirklich stark miteinander verwoben, so wie bei den Anforderungen, wie gerade eben vom Martin erwähnt, die ja per se miteinander verwoben sind, sind da auch die Begrifflichkeiten stark verwoben. Also so diese eine Standardantwort gibt's nicht. Deswegen ist so die Lehre, die ich daraus ziehe und auch das, was ich an meine Studis weitergebe, dass man für sich in einem Entwicklungsumfeld, vielleicht auch in einem Team innerhalb einer Firma erstmal eine gemeinsame Sprache für sich finden muss. Also wovon sprechen wir jetzt, wenn wir von einem Modell sprechen? Was ist das für uns? Ist das für uns ein Prototyp? Ist das für uns ein simulierbares Etwas, wie ich es vorhin genannt habe? Und mit welchem einem Vokabular sprechen wir miteinander?
Also die Definition ist erstmal ganz wichtig und klare Begrifflichkeiten schaffen. Aber wenn ich jetzt mal zurückgehe auf das Thema Anforderungskomplexität. Nun, jeder von uns weiß wahrscheinlich, was ein Lastenheft ist, und jeder weiß wahrscheinlich, was ein Pflichtenheft ist. Wie muss ich mir denn dann den Unterschied in der Arbeit, also früher Lastenheft, Pflichtenheft, und heute modellbasiertes Arbeiten, da gerade vorstellen? Gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt, wie ich das ein bisschen plastischer darstellen kann?
Also, was wir häufig machen oder wo wir häufig nochmal unterscheiden, ist nochmal zwischen der Problem- und der Lösungsdomäne. Die Problemdomäne ist also die Domäne unserer Stakeholder, und dieses Verständnis dieser Problemdomäne ist essentiell, um Anforderungen zu verstehen. Weniger jetzt die geschriebene Anforderung, sondern den Sinn dieser Anforderung und auch dann den Kontext und den Zusammenhang. Und da bietet halt die Modellierung eine relativ einfache, dankbare Möglichkeit, über Szenarien, über Use Cases, über User Stories diese Themen abzubilden. Da sind wir noch ganz weit weg von einem simulierbaren Modell. Aber ich glaube, dieser erste Schritt, schon mal in diese Richtung zu gehen und zu sagen, ich modelliere mal meine Anforderungen im Sinne von Use Cases, im Sinne von User Stories, nur um die Problemdomäne sauber zu beschreiben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um diese Komplexität erstmal überhaupt sichtbar und damit greifbar zu machen.
Wenn du sagst, verstehen, was gemeint ist mit deiner Anforderung. Also du kriegst vielleicht ein riesengroßes Anforderungsdokument mit 30.000 Anforderungen, musst irgendwo verstehen, was sind denn eigentlich die Zentralen, und das dann auch kommunizieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Aber dieses Verstehen der Anforderungen, da hast du ja bestimmt viele unterschiedliche, man sagt ja heute Stakeholder im Unternehmen. Vielleicht auch Frage in die Runde, auch gerne auch an dich, Martina. Wie gelingt es denn da überhaupt, also nicht nur die Experten, also so die Systemingenieure in so ein Thema einzubinden? Wie schaffe ich es denn beispielsweise, jetzt sage ich mal aus meiner Praxis, auch die Kollegen im Produktmanagement oder im Vertrieb einzubinden? Das sind ja typischerweise keine Systemmodellierer oder MBSE-Experten, die da Modelle bauen.
Jetzt habe ich den Hut der Professorin auf.
Ja, sieht man gerne.
Weil tatsächlich ist es so, wir sind, vielleicht ist es auch ein Aspekt unserer Kultur, tendenziell eher lösungsorientiert, und man springt immer ganz schnell dahin, dass man Lösungen sucht. Vielleicht auch bei so einer Persönlichkeitsfrage, mir geht es da schon immer so, das merke ich auch selber, wie immer gleich die Ideen dann hochkommen und ich mir dann denke, ja, könnte man ja so oder so. Das heißt, meiner Erfahrung nach muss das geübt werden, und da ist es dann auch ganz egal, ob ich da Studis vor mir sitzen habe oder ob es Leute in Firmen sind, die zukünftig in einem Team zusammenarbeiten und sich auf solche Themen einstellen. Training hilft. Wir machen mit unseren Studis Design Thinking Prozesse durch. Es ist ein lockeres Umfeld, da kann man das nur einigermaßen spielerisch lernen. Und weil da eben auch ein Schritt ist, nochmal dieses Problem wirklich auszuformulieren, das nochmal wirklich richtig zu verstehen, also ein ganzer großer Anteil von diesem Prozess. Und ja, deswegen bin ich davon überzeugt, wer es nicht wirklich angeboren hat, das Problem zu durchdringen, der muss es üben. Und gerade als Team, glaube ich, ist es auch wichtig, auch dahingehend wieder diese gemeinsame Sprache zu finden und für sich gemeinsam nochmal zu definieren, was ist jetzt eigentlich das Problem dahinter.
Ja. Jetzt lass mich da mal einhaken. Weil du nennst gerade das akademische Umfeld und sagst, okay, wir arbeiten mit Studenten und man muss sich da irgendwie einfinden und lernen. Und das hört sich auch plausibel an, weil wir gehen von dem Informationstyp Dokumente ja in den Informationstyp Modelle, wenn man es mal ein bisschen abstrakt betrachtet. Jetzt schaue ich mal da mehr auf den Martin. Im Unternehmen bin ich ja meistens sehr, sehr eng getaktet und man hat Projekte, man hat Aufgaben, man muss ein Produkt rausbringen. Die Frage ist dann halt, wie gelingt es, einen solchen Schwenk so von dem dokumentenbasierten, in einem modellbasierten Arbeiten zu erreichen, ohne dass man das Unternehmen gleich auf links dreht. Ich meine, das möchte man vielleicht mal ganz gerne, aber es gelingt ja nicht, ist nicht praktikabel. Also Ansatz von euch, wie schafft ihr das oder wie habt ihr das geschafft?
Also das eine ist für mich das Wichtigste, wenn man in die Richtung denkt, man geht weg aus dem klassischen dokumentenbasierten Engineering hin zu einem modellbasierten oder ich sage bei uns häufig datenbasiert, weil das Modell ist am Ende des Tages eine Ausprägung, aber eigentlich ist es ja datenzentriert. Ein datenzentrierter Ansatz. Das ist relativ gut, wenn man das so kommuniziert, weil das verstehen vor allem Informatiker sehr gut. Da fühlen sie sich zu Hause, da fühlen sie sich wohl. Nachdem immer mehr Anteile softwarelastig sind, ist es ganz gut, diese relativ große Gruppe schon mal mit im Boot zu haben. Und Modell, da bin ich bei dem, was die Martina vorher gesagt hat, führt halt zu ganz unterschiedlichen Assoziationen. Und dieses Denken in diesen Daten und damit dann in den Repräsentationen der Daten ist eine Mindset-Änderung. Und da helfen, das haben wir gesehen, gerade so Verfahrensweisen wie zum Beispiel Design Thinking, einfach auch schon um die Sichtweise zu ändern, damit sich die Leute darauf einlassen und einfach mal sagen, okay, wir nähern uns dem Problem mal anders. Wir haben aber gleichzeitig eine Methodik, einen Prozess, an dem wir uns entlanghangeln können. Weil das ist das, was Techniker ganz häufig brauchen. Mhm. Es reicht nicht zu sagen, wir sperren uns jetzt mal in einen schönen, designten Kreativraum ein und dann pinnen wir irgendwelche Post-its an die Wand, weil dann passiert genau das, was ihr vorher beschrieben habt. Wir pinnen Lösungen an die Wand. Wir verstehen aber noch nicht wirklich, was das Problem ist. Und diese Konzentration, die das Design Thinking einem prozessual vorschreibt, zu sagen, erstmal den Problemraum zu erkunden und wirklich zu erforschen, wie dieses Problem aussieht. Das hat bei uns sehr vielen geholfen, sich auf diese neue, andere Denkweise einzulassen. Mhm. Und das andere ist, wenn ich ans Unternehmen herantrete und sage, und morgen machen wir voll simulierbare digitale Modelle, und ich spinne es gleich weiter, weil das wird ja immer in einem Atemzug genannt, dann haben wir den digitalen Twin und mit dem können wir dann alles tun. Das ist so ein gewaltiger Hub, wenn man aus einem dokumentenzentrierten Umfeld kommt, dass es jeden erschlägt. Das heißt, man muss sich relativ klar überlegen, wo ist der Mehrwert, wo habe ich akut mein Problem, liegt mein Problem in der Komplexität, in der Schwierigkeit, den Problemraum zu erfassen und zu beschreiben, oder liegt mein Problem in der Varianz hinten raus von verschiedenen Produkten, dann habe ich vielleicht einen ganz anderen Fokus, wo ich mit meinen Modellen ansetze. Und wir haben weniger das Problem mit der Varianz hinten raus, wir haben eher das Problem vorne, weil halt unsere Kunden häufig keine Techniker sind, sondern halt Problemsituationen, operative Probleme lösen wollen, die sie zwar beschreiben können, die sie aber nicht in Form von Requirements sauber formulieren können. Und da ist es einfach eine Hilfestellung, wenn man dann auf der Ebene anhand von Use Cases, also an modellierten Szenarien diskutieren kann, um dann zu erkennen, okay, diese Funktion gehört da rein, die gehört da nicht dazu, die kommt vielleicht nur in Ausnahmefällen, die ist vielleicht sogar überflüssig. Und das andere sind halt die ganzen Standards. Also was wir häufig sehen, ist, dass ganz, ganz viele Standards in Lastenheften angezogen werden, zu denen man konform sein muss. Gerne auch mal im Widerspruch, weil verschiedene Standards verschiedene Dinge fordern, die dann teilweise auch nicht mehr zusammenpassen. Und auch das muss man irgendwie deutlich machen und aufzeigen können. Mhm. Und da, glaube ich, kann es einfach helfen, Dinge zu visualisieren, Dinge anders zu strukturieren, die Essenz rauszuarbeiten, und das ist für mich, steckt für mich in dem Thema drin, Anforderungen modellieren.
Das hört sich natürlich sehr, sehr attraktiv an. Was du gerade vorhin gesagt hast, ist ja die Vollständigkeit von Anforderungen verstehen, die Stakeholder irgendwie abzuholen, das hast du auch, Martina, genannt. Das Thema der Durchgängigkeit, sicherlich auch das Visualisieren, ist ja alles toll. Ja, da würde man jetzt eigentlich meinen, ich frage es mal ein bisschen provozierend, dass so ein modellbasiertes Anforderungsmanagement eigentlich für jeden das Richtige ist. Aber ist das so? Also was wäre denn aus eurer Sicht Kriterien, wenn ich als Unternehmen jetzt dazuhöre und sage, ja, ist das was für mich? Gibt es da so eine vielleicht so eine Art Checkliste oder einen Kriterienkatalog, einen ganz einfachen, wo man sagen kann, wenn das und das und das, dann guckt ihr das Thema modellbasiertes Arbeiten noch speziell im Anforderungsmanagement an. Ich glaube, Martina, setzt du jetzt den Unternehmensberaterhut auf oder den Akademikerhut?
Oh, ich glaube, es ist eher der Unternehmensberaterhut, okay, den ich aufsetze, aber da brennt mir total unter den Fingernägeln. Einfach die Erfahrung, also schon als der Martin vorhin gesprochen hat von dem datenbasierten Ansatz, ist heute aufgeblüht, weil ich mir auch gedacht habe, damit löst du ja schon ein sprachliches Problem, was per se besteht. Die IT-Welt in Unternehmen und sagen wir die hardware-orientierte Welt hat ja meistens auch schon so einen kleinen Bruch, sowohl in der Methodik als auch in der Sprache. Die einen sind, wenn wir jetzt mal kurz das Thema Projektmanagement so ein bisschen im Hinterkopf haben, eher vielleicht schon agiler unterwegs, während die anderen vielleicht noch klassischer, traditioneller planen. Da haben wir ja schon die ersten Brüche drin. Und auch dann in diesem iterativen Vorgehen, was dann auch in der IT oft schon gewohnter ist, aber in den hardware-orientierten Bereichen eher noch nicht. Und ich glaube, das ist, bevor man darüber spricht, was für Kriterien gegeben sein müssen, um modellbasiert arbeiten zu können, ist es, glaube ich, auch ganz entscheidend, dass man sich immer klar macht, welches Umfeld hat man denn vor sich. Habe ich Leute, die schon in diese Richtung denken, also kommen die aus eher so einer agilen Denke, wo es dieses MVP, dieses Minimum Viable Product schon gibt. Also gibt es da schon die ersten Gedanken in diese Richtung oder muss ich noch ein paar weitere Hürden nehmen in einem Team, das vielleicht noch sehr traditionell Lastenheft, Pflichtenheft-basierten Ansatz gewohnt ist. Also so als Grundvoraussetzung erstmal.
Wir erleben sehr häufig, das kommentiere ich jetzt einfach mal, dass wir in vielen Unternehmen ja noch Entwicklungsprozesse haben, die stark aus der mechanischen Domäne getrieben sind. Also was du gerade sagst, ja prima, wenn ich da, auch Martin, du gerade, wenn ich die Softwerke an Bord habe schon mal, dann ist es ein bisschen einfacher. Du sagst es auch gerade, wenn ich da schon Entwicklungsprozesse habe, die eher agil sind, die sich an sowas wie ein Minimum Viable Product orientieren oder auch an User Stories beispielsweise, habe ich es einfacher. Aber was mache ich denn mit dem klassischen schwäbischen Maschinenbauer, der Entwicklungsprozesse hat, die einfach mechanisch getrieben sind, der kommt jetzt an die Grenze, meinetwegen sagt er, ja, jetzt muss ich das irgendwie anders machen, aber meine Ingenieure, die arbeiten ja immer noch bauteilorientiert. Was wäre denn da so ein Schritt, den ich als erstes gehen kann oder die ersten Schritte in diese Richtung? Was wäre dann eine mögliche Antwort?
Also eine einfache Möglichkeit ist, auch das Modell zunächst einfach zu definieren. Bin ich gespannt, was der Martin da gleich dazu sagt, weil es ist ein weniger datengetriebener Ansatz, den ich gerade im Kopf habe. Aber ich hatte diese Szenarien in der Vergangenheit mit so ganz traditionellen maschinenbaulich getriebenen Unternehmen, mit Leuten, die es auch gar nicht gewohnt waren, in so einen Workshop zu gehen und dann die Zettelchennummer durchzuziehen. Aber es waren total super Workshops, weil letztlich haben wir tatsächlich mit verschiedensten Materialien Modelle der Bauteile, es waren tatsächlich mechanische, gebaut und haben daran Lösungen diskutiert. Erstmal das Problem und dann die Lösung. Das waren meistens Workshops über 1-2 Tage. Und so sehr ich es ihnen am Anfang angemerkt habe, dass sie sich innerlich noch etwas sträuben gegen so einen Ansatz, hat es ihnen dann doch meistens recht viel Spaß gemacht. Und es kam auch zu vernünftigen Lösungen. Also nicht nur einer Lösung, sondern mehreren, die man dann auch noch gegeneinander abwägen musste. Insofern glaube ich, so Einstiegshürden gering halten, über eine zugängliche Form von Modell. Wenn ich jetzt da gleich mit am Digital Twin angekommen wäre, dann wäre das vielleicht zu abstrakt gewesen.
Mhm. Ja. Also ich muss jetzt meine Lanze brechen für unsere Kollegen, die nicht aus der Softwareentwicklung sind. Weil ich mal die steile These aufstelle und sage, die Hardwareentwicklung, egal ob das jetzt mechanische Komponenten sind, ob das klassische Geräteentwicklung sind, die haben eigentlich das iterative Arbeiten erfunden. Weil die arbeiten seit jeher mit Prototypen, mit unterschiedlichen Ständen. Ja, okay, die Zyklenzeiten, sie machen keinen Sprint von 2 Wochen. Das geht sich in der Regel in der Hardwareentwicklung nicht aus. Aber grundsätzlich dieses Vorgehen, diese Vorgehensweise zu sagen, ich probe etwas, ich habe ein Eval-Board, da probiere ich eine elektrische Schaltung aus. Die optimiere ich auf dem Eval-Board. Ist ja nichts anderes als das, was wir heute als agile Entwicklung verstehen. Und von dem her glaube ich, dass der Sprung gar nicht so groß ist. Ich glaube nur, dass man sie nicht abschrecken darf. Und dieses, wie Martina sagt, dieses, wenn ich da komme mit einem digitalen Twin, dann schrecke ich die ab. Ich nehme die aus ihrer gewohnten Umgebung heraus und sage, ihr müsst jetzt plötzlich in Software arbeiten. Die meisten Modelle werden mit Werkzeugen, mit Software-Tools erzeugt. Das heißt, ich nehme die da weg. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, mal die Gegenfrage an euch, auch vielleicht an dich. Ja, du bist halt als Moderator, aber ja, hast ja auch noch einen anderen Job, als hier zu moderieren. Gibt es heute noch mechanische Entwicklung, die nicht mit CAD-Programmen arbeitet, die nicht mit 3D-Simulationen arbeitet?
Also ich wüsste keine aus meiner eigenen Erfahrung.
Da sind wir,
alles toolbasiert natürlich.
Und da sind wir bei Modellen.
Ja.
Ein 3D-Modell, das generiert wird, um zu gucken, ob Geräte, Komponenten zusammenpassen, ist ja nichts anderes als das, was wir im modellbasierten System Engineering versuchen, halt mit Komponenten. Es ist dasselbe Thema. Also die sind, glaube ich, teilweise sogar näher dran, wenn man sie lässt, als viele andere Teile.
Ich würde dem zustimmen, wenn wir das aus der Perspektive der Entwicklung sehen. Martina, du wolltest, glaube ich, gerade noch was sagen.
Nein, ich habe einen kurzen Daumen hoch gegeben.
Also, okay, prima. Also Daumen hoch auch von mir. Aber wir schauen uns das natürlich jetzt gerade aus der Perspektive der Entwicklung an, relativ stark. Gut, die Frage habe ich auch so gestellt, gebe ich gerne zu. So, aber wir haben ja noch deutlich mehr und auch ganz andere Stakeholder im Unternehmen, die, ich will nicht sagen Opfer von Modellen sind, aber vielleicht Nutznießer von Modellen sind oder Informationen brauchen, die sich in einem solchen Modell aggregieren. Ich denke da jetzt ganz stark aus meiner eigenen Praxis an Unternehmen, also aus der Kundenbasis, die im Vertriebsprozess schneller werden müssen, die im Angebotsprozess schneller werden müssen. Und dieses schneller werden, das ist manchmal auch, wie soll ich sagen, auch ein Stolperstein, weil man sagt, ja, ich muss schneller werden, ich kann mich nicht um Tools kümmern oder ich muss eigentlich schneller werden. Ich kann mich jetzt gar nicht mit diesem Thema MBSE beschäftigen, das ist ja nur eine zusätzliche Schicht von Komplexität, das macht mich alles langsamer, lasst mich da in Ruhe, ich muss da jetzt mit dem Angebot raus und der Kunde wartet nicht. So, einfach gesagt, ist MBSE tatsächlich eine zusätzliche Schicht von Komplexität, die wir einziehen, um meinetwegen Sichtbarkeit zu bekommen, oder kann uns ein modellbasierter Ansatz am Ende doch tatsächlich in diesen wichtigen Prozessen schneller und, ich würde mal sagen, in Kombination schneller und genauer machen?
Vielleicht muss man die Frage leicht andersrum stellen. Was macht denn heute Produktentwicklung? Was verstehen wir denn unter komplex? Was ist dieses Komplex eigentlich? Es gibt so die Theorie, dass kompliziert ist immer einfach, das kann man. Das mag schwierig sein, aber es ist lösbar. Komplex ist etwas, was halt undurchschaubar ist, was nicht vorhersagbar ist. Und das ist genau vielleicht der Punkt, wo es ansetzt und wo ich sage, ja, ich habe, das braucht man nicht beschönigen, wenn ich heute anfange, modellbasiert zu arbeiten, ist das erstmal zusätzlicher Aufwand. Mehraufwand, den muss ich investieren, nicht nur im Sinne von der Toolbeschaffung und dem Schulen und dem Trainieren von Leuten, sondern auch in der Tätigkeit. Was ich allerdings damit gewinne, ist die Chance, besser vorhersagbare Lösungen zu konzipieren. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, um Komplexität beherrschbar zu machen, um komplexe Probleme in komplizierte Einzelteile zu zerlegen. Weil dann können wir sie lösen, dann können wir sie erklären, können sie verstehen. Und das, glaube ich, ist das, was uns am Ende des Tages auch hilft. Und die Stakeholder, die Diskussion haben wir auch regelmäßig, ist immer so ein Thema. Wie nehme ich die mit? Wie hole ich die ab? Jetzt ist es so, dass die meisten, zumindest im Systemgeschäft, jetzt ein Vertrieb, ein Produktmanagement, ein Systemmanagement langfristig denkt. Also ich verkaufe keine Kugelschreiber, wo ich möglichst viele in möglichst kurzer Zeit verkaufen muss, sondern wir verkaufen große Investitionssysteme. Das sind Investitionen, das sind Millionenbeträge. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich das richtige System entwickelt habe, dass ich den Kunden, das Problem des Kunden wirklich damit gelöst bekomme und der Kunde damit den Nutzen und den Mehrwert hat, wiegt viel höher, wiegt viel schwerer, als jetzt zu sagen, ich muss jetzt meine Durchlaufzeiten um 2 Tage reduzieren. Wir reden von Laufzeiten im Systemgeschäft bei uns. Wir rechnen in Jahren, nicht in Wochen. Es gibt andere Bereiche im Produktgeschäft, im reinen Produktgeschäft, wo man eher kurzfristig im Vertrieb rechnet, aber die Entwicklung ist ja trotzdem langfristig. Also auch die Entwicklung von elektronischen Geräten und Komponenten ist ja nicht eine Sache von 2 Wochen. Also sowas haben wir ja wirklich nur in der Softwareentwicklung, dass wir wirklich so kurze Feature-Laufzeiten haben, die wir in Wochen messen. Ansonsten rechnen wir doch immer in Jahren. Dann glaube ich, ist die Frage der Effizienzsteigerung einfach eine andere Dimension.
Also ich glaube, du hast natürlich auch in deinem Umfeld einen riesen Vorteil, weil du schon ein Systemverständnis bei vielen, vielen, vielen Menschen, sei es im Vertrieb, im Produktmanagement und nicht nur in der Entwicklung hast. Aber vielleicht die gleiche Frage nochmal an dich, Martina, auch aus deiner Erfahrung heraus. Wie adressiert man diese Bedenken, langsamer zu werden oder eine zusätzliche Schicht von Komplexität einzuziehen? Was ist da deine Erfahrung?
Ja, radikale Ehrlichkeit, weil ich glaube, es wäre jetzt, da bin ich wieder mit dem Hütchen der Unternehmensberaterin ausgestattet, ich glaube, es wäre eine Illusion zu denken, wenn man wirklich so ein Thema angeht und ich sage jetzt mal, noch keine Vorkenntnisse in einem betrieblichen Umfeld hat, dann ist es tatsächlich so, dass man sich erstmal ein bisschen ausbremst. Das ist immer so, wenn ich traditionelles Projektmanagement betreibe, dann agile Methoden mit reinbringe, ist es das Gleiche, genauso umgekehrt. Also das, glaube ich, wäre zumindest für die Anfangsphase schlicht falsch, zu denken, dass man dann gleich in der gleichen Geschwindigkeit weitermachen kann. Ansonsten bin ich dann auch wieder Martin, als er vorhin gemeint hat oder unterschieden hat zwischen Komplexität und Kompliziertheit, bin ich voll dabei. Was ich nur glaube, ist, dass man die Komplexität der Aufgabe eben nicht reduzieren kann. Was man aber reduzieren kann, sind die Komplexitätstreiber im Umfeld der Entwicklung. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute nicht miteinander kommunizieren sollen. Es hängt so viel davon ab, dass die Leute gut miteinander kommunizieren. Aber eben ein Modell ist ja auch eine Form der Kommunikation. Und wenn ich eine Frage habe, ich denke da jetzt wieder an meine Zeit, als ich noch in der Logistik gearbeitet habe, wo es ganz oft um so Fragen ging wie, wie viele Schrauben haben wir denn in dem Bauteil drin oder ähnliches, dann hätte ich natürlich in der Entwicklung anrufen können, dann haben die Leute aber auch irgendwie gerade 3000 andere Sachen im Kopf und dann komme ich daher, dann ist es natürlich eine mögliche Fehlerquelle, dass sich da auch mal jemand vertut, da ist es natürlich viel einfacher, so wie es bei uns damals war, dass ich dann das CAD-Modell einsehen kann, mir die Bauteile alle ausblenden kann und mich wirklich auf das Modell stützen kann und sagen kann, okay, in der aktuellen Version XY hat das Teil an der Stelle halt 8 Schrauben oder so. Ja. Also da ist es dann halt auch wieder eine Form der Kommunikation, die die Komplexität in der Produktentwicklung, in diesem Produktentwicklungsprozess reduziert hat, nicht an der Aufgabenstellung. Das Produkt ist ja nach wie vor genauso anspruchsvoll mit seinen ganzen Varianten.
Ja, ich sage das mal mit meinen eigenen Worten. Ich glaube, was ich das auch bei dir verstehe, Martina, du sagst, ich nehme durch die Arbeit mit Modellen zwar, okay, ich generiere vielleicht einen gewissen Teil an an zusätzlichen Aufwand, aber ich mache vielleicht auch gewisse Dinge sichtbar, die ich einfach vorher nicht gesehen habe. Also der klassische Anruf beim Entwickler, jetzt rufen vielleicht 20 Leute bei dem einen Entwickler an, diesen Aufwand, den sehe ich ja vielleicht gar nicht. In meinen Abläufen. Ich sehe nur, dass vielleicht meine Entwicklerproduktivität nicht so ist, wie sie sein soll. Und das ist vielleicht eine Gesamtbetrachtung, die lohnenswert ist. Ich denke auch, dass viele Unternehmen diese Betrachtung machen. Was mich so ein bisschen zu meiner letzten Frage bringt, auch für den heutigen Podcast. Es scheint ja so zu sein, oder ich nehme es zumindest mal wahr, vielleicht könnt ihr das bestätigen, dass immer mehr Unternehmen sich tatsächlich mit diesem Thema, ich sag mal ganz vorsichtig, versuchen auseinanderzusetzen. Und der Schritt von, ich weiß nicht, was MBSE ist, hin zu einem modellbasierten Arbeiten, der ist natürlich riesengroß. Wenn ihr einem interessiert, einem Kollegen oder einem Geschäftspartner, der das machen möchte, einen Tipp mit auf den Weg geben könntet. Also, lieber Freund, das ist der erste Schritt oder das erste, zweite und dritte Schritt, den ihr machen solltet, damit ihr euch da sicher auf diesen Weg begeben könntet. Was wäre so der goldene Tipp von euch beiden?
So, mein Tipp wäre, überlegt euch, was ihr erreichen wollt. Der erste Schritt ist immer zu definieren, was will ich erreichen. Guckt, wo ihr heute steht. Dann kann man einen Fahrplan aufstellen, wie man dorthin kommt. Und seid gerade am Anfang, macht es Sinn, in seinen Erwartungen in kleineren Schritten zu denken, um nicht eine Organisation damit zu überfordern.
Also die Ziele hat mir der Martin jetzt vorweggenommen, aber wir sind ja lösungsorientiert, wie wir festgestellt haben. Es war jetzt auch irgendwie erwartbar, dass wir in die Richtung denken. Gell? Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man mal sehr ehrlich, das ist wahrscheinlich der schwierigste Teil, sehr ehrlich bei sich selber im Umfeld, im Unternehmen einfach schaut, wo sind denn die Irrungen und Wirrungen? Gell? Wo tauchen denn immer wieder die Hürden auf? Also was sind wirklich unsere Komplexitätstreiber in der aktuellen Situation? Das mag jetzt allzu banal erscheinen, aber es ist in der Tat so, dass die nicht immer gleich sind. In der Kommunikation ist ganz viel begraben meistens, weil man oft viele Leute für Dinge beschäftigt, wo es reichen würde, wenn sich eine Person ein Modell anschauen würde oder mit einer anderen Person sprechen würde. Ganz oft braucht es Besprechungen, wo es wirklich nur kleine Punkte zu klären gibt. Da würde ich mal ansetzen. Da kommt an der Stelle noch ein Punkt hinzu, bei dem setze ich mir dann wieder das Professorenhütchen auf. Da geht es nämlich wieder um das Thema Training, speziell zu dem Thema Systemdenken. Und da glaube ich, das ist auch eine ganz grundlegende Denkweise, die man entweder schon hat. Also ich habe zum Beispiel zu mir selber oder mich selbst als Abiturientin immer als Szenariodenkerin bezeichnet. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber jeder hat wahrscheinlich irgendeinen Aspekt des Systemdenkens schon recht gut geübt, das ganze Leben lang. Aber es sind ja so viele mehr, dass man sich darüber Gedanken macht, wo habe ich denn so die zentralen Zusammenhänge aus Ursachen und Wirkungen, auch dann dieses Bewusstsein dafür üben, dass es eben nicht nur eine Ursache und eine Wirkung gibt, sondern dass es sehr viel vielschichtiger sein kann, dass man also im Systemdenken an sich auch dann vielleicht dieses Abstraktionsvermögen übt und trainiert, das es dann auch braucht, wenn man wirklich mit dann eben so abstrakten Modellen arbeitet. Also mit meinen Studis trainiere ich immer ganz gern Wirkungsnetze, die kann man rein technisch betrachten und sich überlegen, wie verschiedene Komponenten zusammenwirken, welche Auswirkungen hat die eine Komponente auf die andere. Aber man kann auch sehr viel abstraktere Problemstellungen erstmal diskutieren, sich zum Beispiel überlegen, was hat denn, mein Gott, jetzt sage ich mal was aus den Fingern, was hat eine Fluktuation für eine Auswirkung auf die Mitarbeiterzufriedenheit der verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Zum Beispiel, ne, dass man da im Endeffekt Wirkungsnetze aufbaut. Also es ist so ein schönes Handwerkszeug, sage ich mal, dass man sehr handwerklich üben kann, was als grundlegende Denkweise an sehr, sehr vielen Stellen mit Modellen praktisch ist.
Also Dankeschön, das waren ja fast schon die Schlussworte, bis auf mein eigenes jetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mir selber die Frage beantworte, die ich gerade gestellt habe, wo fängt man an? Naja, idealerweise bei einer Mitarbeit im Netzwerk MBSE, im VDE Bayern. Das wäre ein ganz guter, wie man so schön sagt, Call to Action. Aber zunächst mal an euch beide ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute euch zur Verfügung gestellt habt, auch mit eurem Wissen und mit eurer Erfahrung. Und uns da eine gute Handreiche gegeben hat. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie unseren Podcast mögen, Wenn Sie Themenvorschläge haben, auch Kritik oder Anregungen, lassen Sie uns das bitte wissen. Wir freuen uns darüber, von Ihnen zu hören und freuen uns natürlich auch auf die Interaktion und gegebenenfalls auch den Mitarbeiter, wie schon gesagt. Sie erreichen uns über die Website des VDE Bayern und die dort hinterlegten Kontaktdaten. Beides finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns das auf jeden Fall sehr, von Ihnen zu hören. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Der Podcast des Netzwerks MBSE ist eine Produktion des VDE Bayern. Redaktion und Produktion Johann Krautlager und Thomas Gessner. Weitere Informationen zum Netzwerk MBSE im VDE Bayern finden Sie auf unserer Website unter www.vde-bayern.de.